Herr, danke, dass du hier bist, dass du jeden Sonntagmorgen, aber auch sonst zu jeder Stunde des Tages die ganze Woche Zeit für uns hast. Aber jetzt haben wir auch Zeit für dich. Mach uns bereit zu hören, rede zu uns und segne an uns dein Wort. Wir haben den Predigttext als Evangelium gehört in einer moderneren Übersetzung, die sich flüssig liest und flüssig hört, die aber einige wichtige Haken und Ösen des Textes gerade bügelt. Deswegen lese ich es nochmal nach Luther, der zwar altertümlich ist, aber immer auch wie wenige andere Übersetzer sehr genau am Urtext übersetzt. Lukas 16. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Liebe Gemeinde, es gibt zwei Irrtümer unter Christen oder auch sonst vielleicht religiösen Menschen über die Frage, in welcher Beziehung Gott und die Welt zueinander stehen. Also die Welt, das heißt nicht bloß die Erdkugel, sondern alles, was zum Bereich dieser irdischen Welt gehört. Also die Arbeit natürlich, das Geld in prominenter Form, die Politik, die Sexualität, eines der Hauptthemen, Thema Nummer 2 oder 1. Und andere, die mir jetzt noch eingefallen sind, Gesundheit ist für viele ein ganz, ganz wichtiges Thema, Ruhm, Ehre, Anerkennung, wie man es auch formulieren möchte, auch ein sehr wichtiges Thema. Auf der einen Seite steht also die Welt mit allem, was an Aufgaben, Gesetzmäßigkeiten, Tätigkeiten, Verpflichtungen, Verflechtungen dazugehört. Und dann steht auf der anderen Seite Gott. Und zu Gott gehören die vielen schönen Dinge, auf die wir hoffen und auf die wir uns freuen, die wir gerne haben, das ewige Leben, der Segen, die Geborgenheit, vielleicht noch diese Liebe, die über die irdische Liebe hinausgeht, Freude, Hoffnung und so weiter. Geborgenheit im Glauben, ja, hat man schon. Das alles, was uns Gott und was uns der Glaube an Gott schenkt. Und diese erste, etwas irrtümliche Meinung geht davon aus, zwischen diesen beiden Sachen ist eine strikte Grenze. Die haben nichts miteinander zu tun. In der Woche gelten die Gesetze dieser Welt, da gehe ich den Aufgaben und Verpflichtungen dieser Welt nach, da tue ich, was diese Welt von mir erfordert, auf die Weise, die die Welt von mir erfordert. Und am Sonntag, da tauche ich in die Welt Gottes ein, jedenfalls vormittags von 9 bis 10, und dann gilt das ewige Leben, Geborgenheit, Segen. Und vielleicht ist nach dem Tod dann auch so, dass die Welt von mir abfällt und dann bloß noch die Sache mit Gott übrig bleibt, dass ich regelrecht über die Grenze von der einen Welt in die andere wechsle. Warum das ein Irrtum ist, werden wir gleich reden. Der zweite Irrtum ist fast gegenteilig. Der sagt nicht nur, es gibt keine Grenze, sondern Gott, der Himmel, die göttlichen Sachen, die sind einfach so in diese Welt involviert. Gott ist da bei allem, überall und bei jedem und auf jede Weise und deswegen auch die ganzen Dinge, die Gott mitbringt, das ewige Leben, die Geborgenheit in Gott, der Segen, das ist alles immer da und steht jedem zur Verfügung und das ist einfach in alles mit involviert, egal was ich tue und wie ich tue, da ist Gott immer da und steht mir alles bereit, egal was ich tue. Die Bibel hat ein noch anderes Bild, ein drittes Modell. Sie sagt uns nämlich, Gott ist weder getrennt von der Welt, noch ist er in die Welt komplett involviert, ein Teil der Welt, sondern Gott steht über dem Allen. Gott ist der Herr, Gott ist der Schöpfer, der alles gemacht hat und er steht über den himmlischen Dingen und über den irdischen dieser Welt. Das heißt, es sind schon zwei Bereiche, das Geistliche und das Weltliche, aber sie stehen beide unter Gottes Herrschaft. Gott gibt die geistlichen Gaben, er gibt das ewige Leben, die Geborgenheit. Das kann es natürlich nur bei ihm und durch ihn geben. Den Segen und diese göttliche Liebe. Und da gibt es denen, die an ihn glauben, die sich also ihm zuwenden, die in seinen Bereich eintreten. Aber der andere Teil, die irdische Welt, ist ja auch von Gott geschaffen, unterliegt seiner Herrschaft. Und auch da regiert er. Er regiert auch diesen Teil der Welt, auch das Thema Arbeit. Wir haben es ja gerade vom Adi gehört, die Sorgen um die Arbeit in der nächsten Woche. Das liegt alles in Gottes Hand. Er ist der Herr, auch über den Arbeitsbereich. Und es sind zwei verschiedene Bereiche, die man nicht verwechseln darf, die ineinander greifen. Und sie sind aber beide unter der Herrschaft Gottes und trotzdem sind sie unterschieden und dürfen nicht verwechselt und vermischt werden. Das Evangelium stellt uns heute diesen beiden Bereiche sehr klar gegenüber. Da wird geredet von dem Geringsten und von dem Großen. Ich weiß nicht, ob das jeder sich so denkt, dass die Dinge dieser Welt das Geringste sind. Das Geld, die Gesundheit, die Politik, die Arbeit, die Sexualität. Nennt Jesus einfach das Geringste, weil es ist vergänglich, es ist ambivalent, also alles hat immer zwei Seiten, nichts ist einfach nur komplett gut, sondern alles in dieser Welt hat auch eine Kehrseite. Das übersehen viele Leute, sowohl in der Wirtschaft als in der Politik, dass jede Entscheidung immer eine Kehrseite hat, was gut ist und was schlecht ist. Und es gilt immer abzuwägen, was sind die Vor- und Nachteile. Nichts ist einfach nur gut und die meisten Dinge sind auch nicht einfach nur schlecht. Es ist alles immer miteinander vermischt, auch Gutes und Böses bei allem, was wir in dieser Welt haben. Und auf der anderen Seite redet Jesus von dem Großen. Das Große, also im wörtlichen, im grundsätzlichen Sinne groß, ist nur das, was in Gottes Welt ist. Das ewige Leben, was nie ein Ende hat. Die Geborgenheit bei Gott, die, wenn man sie wirklich bei Gott hat, sich durch nichts zerstören oder abziehen lässt. Der Segen Gottes, der unabhängig ist von menschlichem Gelingen und über allem steht. Weil es die unmittelbare Welt Gottes ist, deswegen ist es das Große, nicht vermischt mit den Kleinlichkeiten und Widrigkeiten dieser Welt. Heil und gut. Nichts in dieser Welt ist heilig und gut. Aber das, was aus Gottes Welt kommt, das ist heilig und gut. Als zweites stellt Jesus diese beiden Bereiche gegenüber als der ungerechte Mammon und das wahre Gut. Dieser Begriff Mammon, der schillert etwas. Er heißt auf der einen Seite im Aramäischen, man weiß es nicht ganz genau, weil das Aramäisch ist, lebt in dieser Form nicht mehr, wie es damals gesprochen wurde. Es heißt vermutlich erstmal grundsätzlich im wörtlichen Sinne der Lebensunterhalt, der Lebensbereich, also alles, was ich brauche, Geld, Haus, Tierbestand, Rücklagen, Kleidung und so weiter. Das ist der Mammon. Und Jesus nennt ihn den ungerechten Mammon, weil alles, was mit Besitz zu tun hat, ist ungerecht. Geld ist ungerecht verteilt. Die Arbeit, das Arbeitswelt ist ungerecht. Die Politik ist eine ungerechte Welt. Sexualität ist ungerecht. Oder wer würde mir sagen, dass er im Bereich Sexualität die volle Gerechtigkeit erhält? Das geht gar nicht auf Gerechtigkeit zu beziehen. Die Dinge dieser Welt, der Mammon, die Gesundheit auch, ist immer ungerecht verteilt. Und man kann natürlich etwas ändern, allzu krasse Widrigkeiten abmildern oder aufheben, aber man kann niemals Gerechtigkeit herstellen. Wie will man einem Menschen, der im Rollstuhl sitzt, Gerechtigkeit zuteilwerden lassen, gegenüber den anderen, die rumlaufen? Das geht gar nicht. Und wenn man sagt, wir geben allen gleich viel Geld, egal wie sie arbeiten, dann sagen die einen, das ist endlich gerecht, und die anderen sagen, was ist das für eine Ungerechtigkeit? Die arbeiten nicht und kriegen auch. Das ist nicht möglich, Gerechtigkeit herzustellen. Der Mammon an sich, sagt Jesus, ist ungerecht, weil in dieser Welt nichts wirklich gerecht sein kann. Und demgegenüber stellt Jesus das wahre Gut. Das wahre, weil bei Gottes Dingen Gerechtigkeit herrscht. Schon alleine deswegen, weil jeder so viel bekommen kann, wie er will. Jeder kann so viel ewiges Leben bekommen, wie er will, nämlich die volle Ladung. Jeder kann Geborgenheit bei Gott bekommen, so viel er will. Die Frage ist nur, wie weit gebe ich mich hinein in die Geborgenheit Gottes. Jeder kann den Segen Gottes bekommen, so oft und so viel er möchte. Wenn auch nicht immer in der Form, die jeder sich genau vorstellt. Wenn wir das hier so nehmen, das Geringste, das Große, der ungerechte Mammon, das wahre Gut, dann klingt das so, als wollte Jesus von Aufstieg, von Bewährungsaufstieg reden. Also wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr mit dem ungerechten Mammon nicht treu umgeht, der wird euch das wahre Gut anvertrauen. Das klingt so nach einem Bewährungsaufstieg. Wenn du mit den kleinen Sachen gut umgehst, kann man dir auch was Großes anvertrauen. So So läuft es auch in der Firma. Wer ein Team gut leiten kann, der hat die Chance, vielleicht mal die Abteilung zu übernehmen. Wer als Stationsarzt oder als Oberarzt gut ist, der könnte vielleicht auch, wenn er sehr gut ist, Chefarzt werden. Ich weiß nicht, ob das so einfach läuft oder was da noch dazugehört, aber im Prinzip ist es so, wenn du dich im Kleinen bewährst, dann kannst du auch was Größeres übernehmen. Als wollte Jesus sagen, wenn du mit den weltlichen Dingen gut umgehst, dann kann man dir auch die göttlichen Dinge anvertrauen. Dann kann man dir das auch anvertrauen. Diese Deutung klappt nur bei den ersten zwei Dingen. Bei dem dritten wird es jetzt komisch. Das fremde Gut und das, was euch gehört. Wenn ihr nun mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Müsste es nicht umgekehrt sein, wenn du mit deinem eigenen Gut umgehst, kann man dir auch was Fremdes anvertrauen. Wenn du dein Taschengeld gut verwaltest, dann kannst du auch die Kasse vom Leuchtturm verwalten. Also meine große Tochter, da war das so, ich habe ihr versucht beizubringen, dass sie für ihr Taschengeld ein Kassenbuch führt und gesagt, wenn das klappt und das stimmt, die Rechnung, wird das Taschengeld erhöht. Die hat das treu und brav gemacht und weil das so gut klappt, konnte sie auch beim Leuchtturm die Kasse führen, weil die wusste, wie man die Beträge aufschreibt, zusammenrechnet und dann das Geld abliefert. Wer das eigene Gut verwaltet, der kann auch fremdes Gut verwalten. Dem kann man auch Fremdes anvertrauen. Aber Jesus sagt es genau umgekehrt. Wer das fremde Gut nicht treu verwaltet, wie will man ihm das eigene geben? Und das zeigt, dass es bei Jesus nicht um Bewährungsaufstieg geht. Wenn du deine Arbeit gut machst, dann kannst du auch in der Gemeinde Verantwortung übernehmen. Sondern hier geht es darum, dass die Dinge dieser Welt nicht unser Eigentum sind. Das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen als Christen. Unsere Arbeitskraft, unser Geld, der politische Einfluss, den vielleicht manche von uns haben, die wir alle haben, weil wir Wähler sind, unser Körper, unsere Gesundheit, unsere Sexualität, das ist nicht unser Eigentum. Erstens, weil es uns Gott anvertraut hat. Zweitens, weil er es uns auf Zeit gegeben hat. Alles, was wir haben, nimmt uns Gott wieder weg in dieser Welt. Spätestens, wenn wir sterben. Drittens, weil es alles Gott gehört. Wer von euch Christ ist und sein Leben Jesus gegeben hat, hat ihm damit alles andere auch gegeben. Das Haus, das Auto und sogar das Bankkonto. Ansonsten ist es keine wirkliche Lebensübergabe gewesen. Mit der Taufe passiert es eigentlich schon. Viertens, weil die Dinge dieser Welt nicht unser Ding sind. Wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist das nicht das Ding, wofür wir leben. Weder die Arbeit, noch das Geld, noch die Sexualität, noch die Gesundheit, sondern wir sind berufen für das Reich Gottes. Wenn ihr trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird das andere euch auch zufallen. Fünftens, weil alles in dieser Welt mit Ungerechtigkeit verbunden ist. Deswegen ist das nicht unser Ding, weil wir zur Gerechtigkeit berufen sind. Und sechstens, weil die Dinge dieser Welt, der Besitz, das Eigentum, die Schönheit, was es auch ist, weil das alles der Gefahr unterliegt, dass es unter die Herrschaft des Mammon gerät. Jetzt kommen wir zu der anderen Deutung von diesem Wort Mammon. Eigentlich bedeutet es Besitz, Eigentum, Bestand. Aber es wird im Neuen Testament und bei Jesus oft wird Mammon verwendet, als wäre das eine Person, als wäre das ein Götze, ein Gott, der sich dem lebendigen Gott entgegenstellt. Der Mammon verlangt Gehorsam, er will über Gott stehen, er will alles in unserem Leben bestimmen. Und das kennen wir ja auch, dieses Gefühl, dass es nur um das Geld geht, dass es nur um die Arbeit geht oder um Einfluss oder um Macht oder um Sex oder um was auch sonst, um die Dinge dieser Welt. Und interessanterweise, je mehr Mammon da ist im Sinne von Besitz, umso größer ist die Gefahr, dass der Mammon alles beherrscht. Ich habe das erlebt in Tansania, in Afrika, wie entspannt die Leute waren, obwohl sie gar nichts hatten. Und im Vergleich, wie gestresst die Leute bei uns sind, obwohl sie alles haben. Da merkt man, der Mammon ist eine Macht. Und je mehr er hat, desto größer ist der Einfluss auf unser Leben. Und wenn man nicht aufpasst, ist man unversehens unter der Macht des Mammon gefangen. Nicht nur die Millionäre oder die Milliardäre, die im Geld schwimmen, die es gar nicht ausgeben können, weil sie gar keine Zeit dafür haben, weil sie ständig arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen. Oder die Fußballer oder wer das sonst ist, nicht nur die unterliegen der Macht des Mammons, sondern auch die, die nichts haben und ständig darüber nachdenken, dass sie nichts haben oder dass andere mehr haben und dass sie eigentlich mehr verdienen, wenn sie bekommen würden, was ihnen zusteht und so weiter. Also es geht um die Frage, Jesus sagt, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht nicht um die Frage, wie viel Geld man verdient, wie viele Stunden man arbeitet, sondern welchen Stellenwert hat das in meinem Leben, der Besitz, die weltlichen Dinge. Auch das Vergnügen ist Teil des Mammon. Der sagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich gehe lieber, mache lieber eine Weltreise oder vergnüge mich anders, liege am Pool mit meinen Millionen, die ich habe. Auch der dient dem Mammon, weil es eben dann nicht ums Geld verdienen, sondern ums Geld ausgeben und ums Genießen geht. Die Frage, die sich jeder stellen muss und die wir Christen uns vor allem immer wieder neu stellen müssen, ist, wer ist eigentlich mein Herr? Und die kann man sonntags in der Kirchenbank einfach beantworten, aber wenn man zu Hause steht mit den Fragen um die Arbeit, um die Firma, wer selbstständig ist, um den Arbeitsplatz und das Einkommen, um die Kredite am Haus oder was es sonst ist, dann ist es wichtig, man muss die Fragen alle beantworten, das ist klar. Aber unter welchem Aspekt oder dem Aspekt, das ist das Wichtigste im Leben, wenn das nicht klappt, bricht alles zusammen. Oder unter der Frage, mein Herr ist Jesus, ihm gehorche ich, ihm unterstelle ich mich und ihm vertraue ich das Problem hier an. Ich will es zu seiner Ehre, nach seinem Willen gut lösen. Seine Hilfe steht mir zur Verfügung und wenn er was anderes vorhat, dass eben von mir aus alles den Bach runtergeht, dann sage ich auch dazu ja. Und in dem Moment, wo wir die Entscheidung treffen und sagen, ja, Jesus ist mein Herr, ich stelle ihm alles zur Verfügung, ich unterstelle alles seiner Herrschaft und seinem Befehl, dann bewege ich mich aus dem Bereich des Mammon. Damit muss ich nicht unbedingt den Bereich Geld und Arbeit und Sexualität und Politik verlassen, aber die Macht des Mammon verschwindet aus meinem Leben. Und ich kann in diesen Bereichen arbeiten und in dem Wissen, ich stehe unter der Herrschaft Gottes, Jesus ist mein Herr. Und das ist ein Akt der Befreiung. Also dieses, ihr könnt nicht Gott dienen, dem Mammon, ist keine Drohung, sondern es ist eine Einladung zur Freiheit. Legt die Macht dieses Mammon ab, lasst diese Ketten und Fesseln fallen und begib dich unter die Herrschaft von Jesus. Und in dem Moment, wo ich frei bin von dieser Macht des Mammon, bin ich vielleicht auch frei für die zweite wichtige Frage, die sonst auch oft sehr schnell in den Hintergrund gerät, nämlich, wozu hat mir der Herr das alles gegeben? Das Geld, das Auto, die Ehe, die Familie, meinen politischen Einfluss. Was soll ich damit tun? Wofür will das Jesus einsetzen? Natürlich auch, um es zu gebrauchen, zu genießen, aber eben auch, um es zu nutzen für den Auftrag, den er mir gegeben hat. Und das betrifft nicht nur die weltlichen Dinge, sondern auch die geistlichen. Wozu hat mir Gott das ewige Leben gegeben? Damit ich in der Ewigkeit einmal bei ihm bin und keine Angst vor dem Tod zu haben brauche. Das auch. Aber auch, damit ich andere dazu einlade, dass andere diesen Weg auch erkennen und diese Hoffnung auch bekommen. Die Geborgenheit und den Segen, Dinge, die ich weitergeben soll und darf. Und deswegen bedeutet, treu zu sein, wie es Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, bedeutet erstens ganz klar, meine Priorität zu setzen, wer, was ist die Nummer eins in meinem Leben? Und als zweites die Frage zu stellen, was will er, mein Herr, was will Jesus, dass ich tun soll, wofür ich das einsetze, was er mir gegeben hat. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.